So, der Schorsch hat gesagt, bleib gleich oben. Keine Zeit verlieren. Gut so. Die Oberbayern schreiben den Chinesen, hiermit erklären wir euch den Krieg. Wir haben 500 Soldaten und 50 Panzer. Darauf antworten die Chinesen, liebe Oberbayern, wir nehmen den Krieg an. Wir haben 5 Millionen Soldaten und 500.000 Panzer. Nach kurzer Beratung schreiben die Oberbayern zurück, liebe Chinesen, leider müssen wir den Krieg absagen. Wir haben nicht genug Betten für so viele Gefangene. Ich glaube jedenfalls, dass ihr ein mutiges Völkchen seid. Und trotzdem, mit Krieg wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, oder? Schrecklich genug, was uns gegenwärtig in Atem hält, aber das ist ja gar keine neue Erscheinung. Krieg gibt es immer. Und viele andere Brennpunkte geraten in den Hintergrund, wenn man die Ukraine vor Augen hat. Eigentlich aber wollen wir mit Krieg nichts zu tun haben. Aber es gibt einen Krieg, den können wir einfach nicht absagen. Der Apostel Paulus sagt in Epheser Kapitel 6, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn du Christ bist, befindest du dich im Krieg. Der Teufel fährt mit 500.000 Panzern auf, etwa mit dem Panzer der Entmutigung. Oder mit dem Panzer der Verführung. Oder dem Panzer des Liberalismus. Und ich kann jetzt nicht alle 500.000 aufzählen. Der Feind versucht jedenfalls, dein und mein Vertrauen in Gott zu erschüttern, sozusagen die Babys des Glaubens zu ersäufen. Wir haben uns im ersten Teil darüber unterhalten, wie der Pharao dem Volk Gottes sozusagen den Krieg erklärt hat. Er hat beschlossen, die Israeliten zu Sklaven zu machen, weil dieses 400 Jahre zuvor eingewanderte Volk immer größer wurde und er es gerne kontrollieren wollte. Und als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, sie zu versklaven, wurde der Befehl erlassen, sämtliche männlichen Neugeborenen der Hebräer zu töten, indem man sie in den Nil warf, ganz zur Freude der Krokodile. Das Buch Exodus beginnt rätselhaft. Gehen die Pläne Gottes, sein Volk zu retten, den Bach oder viel besser gesagt den Nil runter? Natürlich, Gott hat eingegriffen und wenn wir diese beiden Frauen bedenken, Schifra und Pua, wie mutig sie sich dem Pharao entgegengestellt haben, musste ich doch im ersten Teil erwähnen, dass sie nur vorläufig dieses Räderwerk, dieses Vorhaben des Pharaos zum Stillstand bringen konnten. Nur vorläufig geht der Plan Gottes hier zugrunde. Welch ein scheußlicher Abschluss von Kapitel 1, wie wir es da heute Morgen hatten. Jeden Sohn, der geboren wird, den sollt ihr in den Nil werfen. Aber das ist noch nicht das Ende. Die letzten Worte sind ja, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Nun schauen wir uns im zweiten Teil einmal unter den Töchtern des Landes um und schauen ins zweite Kapitel. Ich habe jetzt hier leider nicht mehr die Ansicht des Redners. Geht das schnell, das noch umzustellen? Kannst du das umstellen? Ich spreche normalerweise nicht. Also ich sehe nicht das, was ihr da seht. Deswegen drehe ich mich mal um. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ihn nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schiff am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Wir befinden uns im Krieg und ich möchte in dieser Einheit zwei Dinge sagen. Einmal, im Krieg braucht man Mut und zum anderen, im Krieg braucht man auch Gottvertrauen. Wir haben es in den ersten beiden Kapiteln von Exodus mit mutigen Leuten zu tun, was ihr Handeln und was ihr Leben belegt, sie taten, was in den Augen Gottes richtig ist. Nun, Kapitel 1 hat so die allgemeine Situation beleuchtet. Jetzt ab Kapitel 2 wird der Scheinwerfer genauer ausgerichtet, scharf gestellt sozusagen, auf eine levitische Familie gerichtet, die wohnt am Nil. Frau Levi, ab Kapitel 6, Vers 20, sagen wir du zu ihr, da wird sie uns nämlich als Jochebed vorgestellt, die also hat bereits eine Tochter Mirjam und einen Sohn mit Namen Aaron. Jetzt ist sie erneut schwanger und dazu äußerst nervös. Was, wenn es ein Junge wird? Diese Frage hat sich jede Mutter stellen müssen. Die Chancen stehen 50-50. Was, wenn es ein Junge wird? Denn die wussten ja von diesem Befehl des Pharao. Laut Gesetz sollten die Jungen im Säuglings- und im Nichtschwimmeralter im Nil entsorgt werden. Aber, um hier schon einmal vorzugreifen, diejenigen, die im Buch Exodus am Ende ertrinken, sind nicht die Israeliten. Wer das Buch kennt, weiß, was ich meine. Gott wird den Krieg gewinnen. Das will ich euch jetzt, aber bevor einige vielleicht gleich ein bisschen wegdösen, schon mal sagen. Gott, die Geschichte geht gut aus. Gott wird den Krieg gewinnen. Nun, das Kind kommt zur Welt. Es ist ein Junge. Und zwar ein besonders hübscher. Sie sah, dass er schön war, heißt es in Vers 2. Ein Sprichwort sagt, es gibt nur ein schönstes Kind auf der Welt. Jede Mutter hat es. Und das würde ich so auch bestätigen, auch als Vater. Eltern werden ihre Kinder immer schön finden. Aber ich glaube, dass hier noch mehr dahinter steckt. Sie sah, dass er schön war. Das klingt ein bisschen wie der Beginn von Genesis. Da steht ja, Gott sah, dass es gut war, was er gemacht hatte, sein Schöpfungswerk, jeder einzelne Tag. Gott sah, dass es gut war. Und so wie Gott einst die Welt bereitet hat, Genesis, bereitet er in diesem Jungen den Exodus vor, den Auszug aus der Sklaverei. Ja, Gott bereitet vor und vielleicht so ein Tag der Vorbereitung, der Ausstattung, dass er am Ende hier jemanden hat, der in seinen Augen schön ist, weil er sich ein schönes Werk vorgenommen hat, nämlich dem Herrn zu dienen, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. 3 Monate lang gelingt es den Eltern, das Kind zu verstecken, aber täglich patrouillieren ägyptische Barfußstreifen durch die Gassen, spitzen ihre Ohren, ob sie irgendwo ein neugeborenes Krähen hören. In der Nachbarschaft ist das Versteckspiel böse ausgegangen. Frau Levi ist entsetzt über das, was hier in ihrem Volk geschieht. Der Kleine muss verschwinden, sagt sie zitternd zu ihrem Mann. Dann fällt ihr Blick auf ein Weidekörbchen im Regal. Daraus bastelt sie ruckzuck ein Schiffchen, macht es mit Harz und Pech wasserdicht und legt dann schluchzend ihren Säugling dort hinein. Auch wieder ein Beispiel für Entschlossenheit aus der Not heraus in diesem Falle. Ich glaube, es sind oft die 3 großen F, die uns bremsen. Faulheit, Feigheit, Fantasielosigkeit. Wir machen oft nichts, entweder weil wir zu bequem sind oder weil wir nicht diesen Mut haben, den Kopf rauszustrecken und anderer Meinung zu sein, oder eben weil es uns eben an nötiger Kreativität fehlt. Meistens versperren wir uns jedenfalls selbst den Weg zu neuen Ufern. Sei ein bisschen unverkrampft, sei optimistisch, da haben wir allen Grund als Gottes Kinder dazu. Tu etwas und ich möchte dir sagen, habe Mut. Nina und Matthias bei uns aus Dillenburg haben in einer sterbenden Gemeinde, die nur noch aus alt gewordenen Senioren, ich würde fast sagen aus Kreisen besteht, einen Jugendkreis begonnen. Das nenne ich mutige Entschlossenheit. Nun, begleitet von ihrer Tochter Miriam trägt sie diesen Schicksalskorb zum Nil und setzt ihn da vorsichtig ab. Sanft wiegen die Wellen am Ufer die seltsame Wiege. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig von Frau Levi? Ist das nicht verantwortungslos oder geradezu verrückt, was sie tut? Der Kasten geht doch erst aus dem Leim und dann unter. Und wenn er nicht untergeht, wird das Kind doch verhungern oder verdursten. Säugling wird gestillt, aber nicht genielt. Und wenn der Junge nicht verhungert, dann stirbt er an Überhitzung in dem Brutkasten. Wir sind ja hier nun in Ägypten. Und wenn das alles nicht passiert, dann fressen ihn die Krokodile. Bei denen stehen kleine Jungen zurzeit auf dem Speiseplan. Also eigentlich menschlich gesehen keine Chance, dass das Kind überlebt. Natürlich, Sie haben gesagt, vielleicht das geringere Übel, sterben wird er so oder so, wenn sie ihn erwischt, wird er auch. Hier ist vielleicht noch eine gewisse Chance da und es ist Gott da, der auf diesen Jungen aufpasst. Denn es ist umständlich, sich von den Umständen beeindrucken zu lassen, wenn man sich von einem allmächtigen Gott beeindrucken lassen kann. Wenn er auf unserer Seite ist und wenn er mit uns zu seinen Zielen kommt, dann dürfen wir im Vertrauen auch mal verrückte Dinge tun. Ich weiß doch, dass Alois Böck mal bei einem Jugendtag die Teilnehmer aufgefordert hat, mach doch mal was Verrücktes. Sein Vorschlag war, mit dem Helikopter über Mekka zu fliegen, wenn sie alle zum Beten da sind, christliche Flyern abzuwerfen. Ganz so verrückt muss es vielleicht nicht sein, aber wir kennen den Alois und ich weiß, was er meint und ich bin ganz der Meinung, wir müssen manchmal vielleicht ein bisschen mutiger sein, entschlossener sein und nicht so angepasst. Nun, Gott sah, dass es gut und dass es schön war, so schon in 1. Mose Kapitel 1. Und es gibt noch eine Parallele zum 1. Buch Mose. Die Rettung hier war ja ein Kasten mit Pech verdichtet. Im 1. Mose ist dieser Kasten etwas größer, ja sehr viel größer und heißt Arche. Und in dem einen, da wurde Noah vor dem Ertrinken errettet und in dem anderen eben Mose. Gott ist Retter. Ist das nicht herrlich? Gott ist Retter. Und er hat immer wieder neue Ideen, wie er eingreifen kann. Und er ist natürlich Retter geworden indem er seinen Sohn Jesus Christus, diesen Plan, den sich kein Mensch hätte ausdenken können, verwirklicht hat in dieser Welt im Evangelium durch seinen Sohn, den Herrn Jesus. Ja, Gott verliert nie die Übersicht und er verliert keinen Krieg. Und darum verliert Jochebed Levi nicht den Mut. Wir befinden uns im Krieg, liebe Brüder und Schwestern im Glauben. Und auch solche, die so zuhören, ich sage euch das, es ist ein geistlicher Krieg, der um uns tobt. Der Teufel droht mit 500.000 Panzern. Tu mutig, was du kannst und den Rest überlasse Gott. Ein amerikanischer Soldat diente während des Zweiten Weltkrieges an der Front in Frankreich und er schrieb von dort aus einen Brief, den er an seine Frau adressiert hat. Das hier ist nicht das Original, aber ich kann mir vorstellen, wie so eine Frau einen solchen Brief von der Front mit zitternden Händen geöffnet hat. Und die Botschaft, das Anliegen in diesem Brief von jenem Soldaten war, dass die Mutter dem 10-jährigen Sohn etwas beibringen sollte, was das Gebet betrifft. Er schrieb: Das erste Gebet für mich, das mein Sohn lernt, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Papa, sondern Herr, mach Papa mutig. Gib ihm Kraft, Schwierigkeiten durchzustehen. Und dann wendet er sich in diesem Brief direkt an seinen Jungen und dann schreibt er: Mein Sohn, nicht Überleben ist das Wichtigste im Leben, sondern das Rechte zu tun. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der Gott entehrt, ist schlimm. Ich nehme an, du möchtest um Bewahrung und um Sicherheit für deinen Dad beten. Und Mama will das sicher auch. Bete dies zum Schluss, immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Aus einer Situation geschrieben, in der wir uns nicht befinden wollen, aber das ist nicht nur Theorie, sondern in einer höchst gefährlichen, dramatischen Situation hat die Erkenntnis an seinen Sohn übermittelt. Nicht das Wichtigste in dieser Welt ist, möglichst alt zu werden und irgendwann einmal gemütlich im Bett zu sterben, sondern entschlossen, mutig, etwas Rechtes zur Ehre Gottes zu tun, denn ein Vater, der Gott entehrt, ist schlimm. Miriam, Aaron und Klein Mose haben fürsorgliche Eltern, Eltern, die an Gott glauben und die tun, was recht ist. Und dennoch können sie nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aus dem Krieg kommen viele nicht lebend zurück. In Russland, auf beiden Seiten, im Zweiten Weltkrieg war das so. Und wenn wir jetzt an uns denken, auch Christen sind verletzlich und vergänglich. Es ist uns zugesagt, dass wir verschont bleiben vor Angriffen, vielleicht sogar vor Anschlägen oder schlimmen Krankheiten oder was auch immer kommen kann. Kaleb war einer von 12 Spionen, die Mose später aussenden würde, das versprochene Land zu erkunden. Davon lesen wir in 4. Mose, die Kapitel 13 und 14. Alle 12 waren von dem Land beeindruckt. Oh ja, was hatte Gott da für sie auserwählt, das Land zu sein, wo sie sich ansiedeln sollten. Aber 10 von ihnen glaubten nicht, dass sie stark genug seien, dieses Land tatsächlich einzunehmen. Die Bewohner sind zu mächtig, sagten sie, völlig eingeschüchtert. Nur 2, Josua und Kaleb, vertraut auf die Stärke Gottes. Und darum wurde Kaleb ein Teil des gelobten Landes zugesagt, den er dann mit seiner Sippe einnehmen sollte. 5. Mose Kapitel 1. 40 Jahre später steht Kaleb vor dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Und was sagt er? Josua Kapitel 14. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Kaleb wusste, dass Gott mächtig ist. Mächtig genug, die Feinde zu vertreiben. Er war sich aber auch dessen bewusst, dass er vielleicht im Kampf fallen wird. Wir wissen nicht, wie unsere Geschichte ausgeht. Wir wissen nicht, ob wir als Gemeinden weiterhin in dieser Freiheit das Evangelium verkündigen können. Der Glaube kennt Gott, aber nicht den Ausgang. Es gibt viele Geheimnisse in der Bibel, was die Zukunft auch jenseitig betrifft und eben auch diesseitig. Lässt Gott uns bei weitem nicht alles wissen. Der Jesus hat mal gesagt, wenn ihr das alles wüsstet, ihr würdet es nicht ertragen. Es würde uns völlig aus der Bahn werfen, wenn wir wüssten, was auf uns zukommt. Deswegen offenbart er uns auch seinen Willen, Tag für Tag, Schritt für Schritt, wenn wir bei ihm bleiben. Immer wieder sind wir abhängig von ihm und lassen uns den nächsten Schritt zeigen. Gott lässt sich erkennen, aber eben nicht immer in die Karten schauen. Und deshalb das Zweite, was ich sagen möchte, im Krieg braucht man neben dem Mut Gottvertrauen. Es gibt Situationen, da gibt es einfach nichts mehr zu tun. Natürlich, manchmal können wir etwas tun. Dann sitzen wir in ältesten Kreisen zusammen, beraten, wie reagiert man. Aber es gibt Situationen, da bist du plötzlich machtlos. Bist am Ende, kannst nichts mehr machen. Das Einzige ist, vertraue Gott. Das können wir immer. Manchmal müssen wir einfach mal alles aus der Hand geben und sagen, Herr, ich leg's dir hin und ich überlasse es dir. Du sollst hier handeln. Weißt du, warum Löwenzahn so durchsetzungsfähig und so fruchtbar ist? Sein Geheimnis ist, er kann loslassen. Und das müssen wir auch. Wir müssen manchmal loslassen, was wir oft so krampfhaft festhalten, eben an Sorgen, krampfhaft festhalten, auch an Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es war in Vergangenheit so, es muss auch in Zukunft so sein und so. Und wir halten manchmal krampfhaft fest, auch an unseren Vorurteilen. Woran halten wir alles fest? Aber manchmal musst du loslassen, da kannst du nichts anderes tun als das. Und so macht es auch Moses Mutter, sie lässt ihren jungen, schweren Herzens los und legt ihn Gott ans Herz. Als sie nach Hause geht, überlässt sie ihr Kind nicht dem Schicksal, sondern ihrem Schöpfer. Es ging ja im vorherigen Kapitel um Glaube, der sich im Gehorsam zeigt. Da muss man handeln, so wie die beiden Hebammen das gezeigt haben. Jetzt geht es hier um Glauben, der sich in Vertrauen zeigt. Da muss man Gott handeln lassen. Manchmal sind wir aufgefordert zu handeln. Habt den Satz vorhin in der Pause gehört, Täter des Wortes wollen wir sein. Ja, wir handeln, aber manchmal müssen wir handeln lassen. Und Gott fällt immer noch was ein. Und wenn es eine badelustige Prinzessin ist, oder? Miriam ist am Nilufer, sitzt da, sie beobachtet die ganze Zeit das Bootchen mit ihrem kleinen Bruder, um den sie sich natürlich auch Sorgen macht als Schwester. Plötzlich hört sie Lachen und Kichern ganz in der Nähe. Junge Mädchen amüsieren sich, weiß sie, beim Federball spielen oder so, Ägypterinnen. Eine von ihnen, die Tochter des Pharaos, sie schickt sich an, im Fluss zu schwimmen und dann entdeckt sie dieses kuriose Kästchen im Schilf. Die Prinzessin lässt sich die Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf, ist hin und weg. Siehe, ein weinender Junge lag darin. Kann sein, dass er sich die Windeln abgestrampelt hat, so dass die Königstochter gleich sieht, welch fleisches Kind er ist, beschnitten. Sie stellt jedenfalls fest, wie süß ein kleiner Hebräer, das ist ihr klar. Von mütterlichen Gefühlen überwältigt, beschließt sie spontan, dieses Bürschchen zu adoptieren. Aber wie soll sie das ihrem Vater erklären? Ja, der wird sie rausschmeißen, wenn die mit einem Kind ohne Vater nach Hause kommt. In dem Moment schießt die Schwester des Kleinen aus der Deckung. Ich könnte vielleicht eine hebräische Amme organisieren, schlägt sie vor. Ja. Ich würde mich mal umhören, ob es da nicht eine stillende Mutter gibt. Die könnte sich vielleicht dieses Kind zur Brust nehmen. Keine schlechte Idee, sagt die junge Finderin, freut sich und beauftragt, lauf, bring mir eine Amme. Und natürlich, Miriam ist schlau, holt sie die wahre Mutter des kleinen Mose, der da noch nicht so heißt, holt also ihre eigene Mutter, leibliche Mutter des Jungen, Joschebet Levi, nimmt den Knirps aus der Hand der Pharaonentochter und versucht dabei, ihre unbändige Freude zu verbergen, dass sie ihn wiederbekommt und das Ganze sogar von der jungen Hoheit auch noch gut bezahlt bekommt. Kriegt er noch Lohn dafür? Wie ist Gott, oder? Völlig unerwartet. Nicht nur, dass er Bewahrung schenkt, so wie bei den Hebammen auch. Sie sind nun nicht nur mit heiler Haut aus der Situation hervorgegangen, sondern sie wurden gesegnet. Und auch hier, sie wird gesegnet, sie wird beschenkt, finanziell versorgt. Und wenn du dir wirtschaftlich deine Sorgen machst, was werden die nächsten Monate bringen, wenn der Winter anfängt? Ja, die Sorgen sind berechtigt, menschlich. Aber wer auf Gott vertraut und ihm alle Anliegen konkret bringt, nimm dir vielleicht im Winter besonders auch die Zeit, morgens mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Gebet zu gehen und darum zu ringen, dass ihr in einer warmen Wohnung bleiben könnt. Aber wie sagt der Soldat, das ist nicht das Wichtigste, dass eben darüber hinaus dieser geistliche Segen ausgeschüttet wird über deinem Leben und die, die zu deinem Umfeld gehören. Also eingehüllt in echte Mutterliebe und unter dem Schutz der Obrigkeit wächst dieser Junge hier heran. So erlebt der Glaube Wunder. Der Unglaube dagegen versucht alles irgendwie mit Glück oder mit Zufall abzutun und zu erklären. Vorher sagt der Unglaube, ist ja unmöglich, sowas geht nicht, das, ja, der Junge kann nicht überleben, so spricht der Unglaube. Und hinterher, wenn das Unmögliche dann doch eingetreten ist, was sagt dann der Unglaube? Ja, ist ja kein Wunder, das ging ja alles ganz natürlich zu. Ja? Zufall, Glück gehabt, so argumentieren die meisten. Natürlich, so ist das mit den Wundern Gottes, es geht natürlich zu. Denn Gott tut seine Wunder durch Menschen und durch natürliche Gegebenheiten. Nachdem Abraham abgehalten wurde, doch den letzten Schlag zu tun und seinen Sohn Isaak zu schlachten, war im Dickicht ein Widder verfangen mit seinen Hörnern. Ganz natürlich, könnte man sagen, zufälligerweise. Er ist ja nicht vom Himmel von zwei Engeln gebracht worden als ein Ersatz, sodass wir sehen, also hier, das ist also auch ein Vorbild auf Christus, so, sondern natürlich, also oft handelt Gott irgendwie in den Umständen unseres Alltags. Und das ist eine Art des Auftretens Gottes, dass er sich manches Mal im Hintergrund hält und gar nicht groß in Erscheinung tritt. In den verlesenen Versen, vielleicht ist es euch aufgefallen, kam das Wort Gott überhaupt gar nicht vor. Kein einziges Mal. Im ganzen Buch Esther kommt das Wort Gott überhaupt nicht vor. Alles spielt sich im Vordergrund, auf der Bühne ab. Für den Zuschauer ist alles vernünftig, logisch zu erklären. Eine Reihe von Zufällen. Erst fällt Prinzesschen ein, zum Nil zu gehen. Dann fällt das Federbällchen ins Schilf. Dann fällt ihr das Kästchen auf und so. Und Gott? Ich verspüre nicht von Gottes Wirken, sagen viele. Andere mögen das erleben, aber ich nicht. Nun, wer von euch hat Olaf Scholz schon mal live gesehen? Ja, also ich jedenfalls nicht. Und ihr wahrscheinlich, hier unten war der wahrscheinlich auch noch nie, oder? Von Berlin, alles ein bisschen weit, ganz andere Welt. Aber glaubt ihr, dass es den gibt? Ja, ich glaube schon. Also nicht nur dadurch, dass wir Fernsehbilder haben, also auch in früheren Zeiten, natürlich wusste man, dass es irgendwo einen Regenten gibt und wir sollten für diese Männer und Frauen beten, die große Verantwortung tragen. Ich verspüre nichts von Gottes Wirken. Natürlich hat es Auswirkungen auf unser Leben, wie einer regiert. Und Gott ist ein Herr, der es nur gut meint mit seinen Untertanen, in Anführungszeichen gesagt. Wie sagt der Herr Jesus, mein Vater wirkt und ich wirke. Er wirkt bis jetzt und ich bin es, der wirkt. In dem Lied Privileg von Samuel Haafs heißt es, denn der Herr tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und wenn ich euch fragen würde, welche Wunder habt ihr in diesem jetzt so langsam zu Ende gehenden Jahr erlebt? Wo hat Gott bei euch eingegriffen, was vielleicht erst einmal natürlich aussah, aber wo ich nachhinein sehe, dass es seine Handschrift war, die er hinterlassen hat? Ich glaube, dass sich viele, vielleicht sogar alle melden würden, und es wäre auch ein lohnendes Thema in einer Pause von diesen Wundern zu erzählen. Danke Gott dafür, dass er wirkt. Es sind in den ersten beiden Kapiteln die Töchter seines Volkes, die Gott zur Vorbereitung seines Exodus gebraucht. 5 Frauen, 2 Hebammen, Moses Mutter, seine Schwester und jetzt auch noch seine Adoptivmutter, die Tochter des Pharao. Liebe Brüder, was ist mit uns? Gell? Frauen? Aber ist nicht schön, dass Gott alle meint und dass Paulus hinterher auch mal sagen kann, da ist nicht Sklave und Freier, nicht Jude und Griechen, die Unterschiede machen wir so gerne. Da ist nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid alles eins in Christus. Und manchmal stelle ich fest, dass in den Gemeinden Männer regelrecht versagen, dass die nichts mehr tun und machen und gerne dann auch ihren Frauen die Leitung und alles anvertrauen. Gott greift dann manchmal sehr wohl auch auf Frauen zurück. Diese Unterschiede macht Gott nicht. Trotzdem haben wir als Männer natürlich eine besondere Verantwortung. Und natürlich gibt es diesen Unterschied. Und wir wollen uns auch hier ganz dagegen aussprechen, so eine Gleichmacherei vorzunehmen. Aber in der Geschichte ist natürlich dann oftmals die Frau auch zu gering geachtet worden. Da hat man also natürlich ganz berechtigt Abraham, Adam, der von Gott zur Verantwortung gezogen wurde, ist wild dafür, dass der Mann Verantwortung hat, dass er das Haupt ist und dass diese Hierarchie immer bestehen bleiben wird. Da ist Christus, da ist der Mann, da ist die Frau. Aber selbst im Judentum wurde die Frau oft viel zu gering geachtet, in der Geschichte darüber hinaus sowieso. Guck dir den Islam an, guck nach Afghanistan oder so. Gott gebraucht Frauen hier. Und es ist nicht so, dass in der Bibel Frauen zu kurz kämen. Das wird uns manchmal von außen vorgeworfen. Paulus sei ein Frauenfeind, habe ich schon gehört. Da musst du dich ja manchmal rechtfertigen für Sachen, die einfach gar nicht zutreffend sind. Als hätten Frauen im Reich Gottes eine untergeordnete Position. Nein, sie sind beide von Gott geschaffen, beide in seinem Bild erschaffen und beide beauftragt worden, über die Erde zu herrschen. Das gilt beiden. Natürlich gibt es anatomische und es gibt von ihrem Wesen Unterschiede und es gibt unterschiedliche Aufgaben, die Gott zugedacht hat. Das ist auch gut so. Und Stellen wie diese hier, Anfang von 2. Mose, zeigen, wie hoch Gott die Rolle der Frau in seinem Reich einschätzt. Wir nennen ja Frauen manchmal das schwache Geschlecht. Gott handelt unauffällig, unerwartet, haben wir gesagt, nach menschlichem Urteil, manchmal mit untauglichen Mitteln. Nun, zu den Waffen in seinem Krieg gegen Ägypten gehören zum Beispiel die Tränen eines Säuglings. Schwach, oder? So wird aber das Herz einer mächtigen Prinzessin beeinflusst. Ja, Paulus sagt, 1. Korinther Kapitel 1, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Gottes Hoheit ist seine Niedrigkeit. Wer hätte sich jemals denken können, dass Gott am Rande der Welt in einer Futterkrippe, einer unhygienischen Futterkrippe zur Welt kommt? Gott gehört doch in die höchsten Höhen, in die goldensten Tempel, in die prächtigsten Kathedralen, oder nicht? Niemand hätte ihn je in der Schwachheit gesucht, im Stall, bei den Hirten. Und wer wäre auf den Gedanken gekommen, Gott eben in einem Verschlag zu suchen, wo die Hirten hingeschickt worden sind? Er war dem Spott der Menschen ausgesetzt. Mose soll Retter werden, der den großen Exodus anführt. Wo bewahrt Gott den Retter auf, bis es soweit ist? Wer soll ihn für seine Aufgabe, Mose jetzt für seine Aufgabe vorbereiten? Eine Frau. Eine Frau, die für diese Welt steht. Sie war Vertreterin des weltlichen ägyptischen Regimes in diesem Fall. Mose wächst, nachdem er von seiner Mutter entwöhnt wird, im Palast des Pharao auf als Sohn von dessen Tochter. Er wohnt also mitten im Zentrum seiner Feinde, in der Welt. Die Wege Gottes sind überraschend und höher als unsere und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Mose ist ein bisschen wie Jesus, ja. Er wurde hineingeboren in unsere Welt, so wie Jesus. Er bewegte sich in dieser Welt, aß unsere Nahrung, trank unser Wasser, lebte unser Leben, teilte unser aller Freude und Leid, fühlte unsere Schmerzen. Er kam uns so nah. So nah, dass es für uns nichts mehr bedeutet, als seine Hand zu ergreifen und mit ihm in Verbindung zu kommen. Ich lade dich ein, ihm, dem Herrn Jesus, der für dich in diese Welt kam, der von Gott vorbereitet wurde und den Plan ausgeführt hat, den Plan der Errettung, ihm dein Leben zu geben. Meinetwegen in einem Korb. Ich glaube, du könntest es ja so machen wie Jochebed Levi, loslassen, dich auf Jesus einzulassen und sozusagen in so einem Korb zu sagen, hier ist mein Leben. So hat sie es ja gemacht. Hier ist also das, was aus mir geboren wurde. Willst du auf diese Weise ihm dein Leben geben? Ich glaube, dass die Freude über einen Präsentkorb nie größer war als die Freude im Himmel über dich, der du heute zu ihm umkehrst und sagst, ich will mich ganz auf deine Sache einlassen. Und von diesem Moment an musst du nicht mehr selber kämpfen. Er hat es ja für dich getan. Er, Christus, hat auch für dich den Kampf ausgestanden bis zum letzten Atemzug, als er sagen konnte, es ist vollbracht. Er hat die große Rettung bewirkt, dass welche aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit zu Gott kommen können. Er ist auferstanden, hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht, völlig neues Leben. Er ist in den Himmel aufgefahren nach diesem großen Werk, hat die Tür hinter sich offen gelassen, damit Menschen freien Zugang haben in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Weißt du, und damit möchte ich diesen Vormittag, was den Inhalt von unserem Thema Auszug in die Freiheit betrifft, beenden. Weißt du, welcher Vers genau in der Mitte des Alten Testamentes steht? Also wenn du von vorne und von hinten die Verse mal abzählst, dann kommst du an in 2. Chronik, Kapitel 20. Und da steht, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Fühlst du dich beeindruckt von dieser Welt, überfordert von dem, was eigentlich gemacht werden müsste? Fürchtet euch nicht. Uns Christen steht Niedergeschlagenheit nicht gut zu Gesicht. Ja, es mag eine große Menge sein, das ist eine Welt. Was ist die ägyptische Staatsmacht gegenüber einem Baby in einem Korb? Aber der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Zwar befinden wir uns im Krieg, aber er hat längst gesiegt. Die im Buch Exodus am Ende ertrinken, sind nicht die Israeliten, sondern es sind die ägyptischen Soldaten samt ihrem Oberbefehlshaber. Amen.